来。
Do you the best you ever wanted? You say, I say. Do you the best you ever wanted? You say, I say. On Mais ein Team.
Okay. Jack Sparrow kennt natürlich jeder mittlerweile. Entschuldigung, Captain Jack Sparrow. So viel Zeit muss er sein. Der Captain der Black Pearl aus Fluch der Karibik hat ja Piratenfilme irgendwo wieder hoffähig gemacht. Ne? Früher gab es da viel mehr davon, Piratenfilme. Und daneben gab es noch diese Mantel- und Degenfilme. Da allen voran die drei Musketiere, die ja eigentlich vier waren. Denn neben Porthos, Aramis und Athos gab es ja noch D'Artagnan. Es waren also eigentlich die vier, drei Musketiere oder so. Aber da schweife ich jetzt gerade ein bisschen ab. Denn eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass wir jetzt mittlerweile natürlich alle wissen, dass Piraten mit Säbeln kämpfen und die Musketiere mit Degen. Oder nicht?
Andersrum? Genau, ja, richtig.
Kämpfen die alle mit den gleichen Waffen? Ich weiß es nicht. Ihr hört schon, heute ist jemand hier, der damit mit drüber spricht. Denn sie kennt sich zum Glück damit aus, hoffe ich. Also Filmexpertin ist...
Hoffe ich auch.
Vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Anne, bist du Filmexpertin? Bei mir ist nämlich heute Anne Sauer. Und sie kennt sich damit aus, denn sie... ist als Sportlerin im Fechten unterwegs. Hallo, Anne.
Hallo.
Toll, dass du da bist.
Ja, ja, danke für die Einladung.
Du bist sechsfache, also ich hoffe, das stimmt alles. Ich habe neulich im Podcast gelernt, Wikipedia lügt manchmal. du bist sechsfache deutsche Meisterin mit der Mannschaft, zweifache Meisterin im Einzel, hast Bronze bei der EM 2017 mit der Mannschaft gewonnen. Wurdest 2014 mit dem Team Fünfter bei der WM, Weltcup Einzel bist du Dritter geworden 2018 und irgendwie bist du bei jedem Turnier, wo du fechten tust.
Genau, geht auch.
unter den Top Ten, also bist da richtig, richtig gut. Und jetzt nur die Frage, kannst du uns mit den Musketieren und den Piraten aufklären?
Oh, ehrlich gesagt nicht so. Also ich bin nicht so der Filmexperte und also ich habe klar die Filme natürlich alle gesehen und ja, alle Filmszenen, wo irgendwie ein Säbel, Degen oder ein Florett oder auch ein Schwert auftaucht, sind natürlich cool für uns Fechter. Aber so ganz genau kann ich das natürlich jetzt auch nicht erklären.
Ja, genau. Denn also ihr, also bei euch klar, da wirst du schon erklären können, weil ihr habt ja auch verschiedene Disziplinen dabei. Genau. Vielleicht kannst du erst mal so ein bisschen uns abholen, fechten. Also ich glaube grob, die meisten können damit grob was anfangen, aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, worum geht's da und was machst du da?
Ja, genau, also tatsächlich ist es so, wenn jemand gar keine Ahnung hat, was Fechten ist, dann hole ich schon immer die Beispiele, die drei Musketiere, Zorro oder Captain Jack Sparrow raus, aber so
Zorro habe ich vergessen.
Genau. Ja, genau, Zorro ist immer noch ein gutes Beispiel, es geht auch international immer ganz gut. genau, also grundsätzlich haben wir drei Waffen, Florett, Degen und Säbel und jeweils natürlich Männer und Frauen, deshalb sechs Disziplinen. Ganz grob erklärt, im Degen ist die Trefferfläche der ganze Körper, also kann ich auf den Fuß treffen und auch auf den Arm, auf die Maske. Und im Florett ist der Oberkörper ohne Arme, ohne Beine und ohne Kopf die Trefferfläche. Und im Säbel ist der komplette Oberkörper, also ab Hüftknochen aufwärts alles, also auch Arme und Kopf.
Okay.
Genau, so erstmal ganz grob.
Genau. Und du bist, glaube ich, im Florett.
Genau, richtig.
Oh, yes, das ist schon mal gut. genau, also wie kamst du dazu? Wie kamst du auf die Idee zu fechten? Also ich glaube, das ist ja auch nicht immer der Sport, dem jedem sofort einfällt, ne? Also nicht unter den Top 5. Nee.
Wie kamst du dazu? Leider nicht.
Ja.
tatsächlich war es so, dass ich so ein bisschen unausgelastet war, immer wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und meine Eltern auch nicht so genau wussten, wie sie es irgendwie, ja, mich irgendwo hinstecken können, wo ich dann ausgelastet bin. Und ich habe dann halt so die klassischen Sachen probiert. Also klar, Fußball, Leichtathletik ist auch alles cool und hat mir auch Spaß gemacht, aber ja, nicht so richtig, hat mich nicht so richtig fasziniert. Und dann haben wir einen Zeitungsartikel gelesen über den Olympiaschützpunkt in Tauberbischofsheim. Und genau, die haben so kleine Schwestervereine in so kleineren Ortschaften im Umkreis. Und einer davon war bei mir quasi um die Ecke. Und dann sind wir da einfach hingefahren, habe Schnuppertraining gemacht. Und ja, seitdem habe ich das Fred eigentlich nicht mehr losgelassen. Ja.
Mhm. Und wie fängt man da an? Also direkt mit Florett angefangen? Oder ist das am Anfang noch offener? Oder wie funktioniert das denn?
Also grundsätzlich kriegt man... also kommt es drauf an, in welchem Verein man landet. Es gibt Vereine, die machen nur eine Waffe, zum Beispiel nur Degen, nur Säbel oder nur Florett. Einige Vereine bieten alle drei Waffen an oder manche auch nur zwei. Und ja, meistens ist es so, dass halt die Trainer auch schon so ein bisschen ein Auge drauf haben, wenn jetzt Kinder total schnell sind im Sprint oder explosiv sind, dann werden die so Richtung Säbel geschoben. Mhm. Und wenn es eben nicht so ist, dann eher bei Florett oder Degen. Und genau, bei mir war es einfach so, dass es halt Florett und Degen gab und dann habe ich auch mit beidem angefangen. Also es sind beides Stoßwaffen, daher wird es oft noch im Kindesalter ja gleichzeitig gemacht und entweder entscheidet der Trainer dann für einen, in welche Richtung man geht, weil man sich irgendwann schon entscheiden muss. Oder man hat eben als Kind selbst schon eine eigene Meinung oder findet halt eine Waffe ein bisschen cooler und dann, ja, irgendwann entscheidet man sich dann für eine.
Okay, jetzt hast du gerade gesagt, also die Trainer entscheiden so ein bisschen, wo die Kinder so eine Veranlagung dafür haben.
Genau.
Jetzt, also wenn ich mir Fechten anschaue, ne, dann habe ich ja keine Ahnung davon, außer dass ich es halt immer wieder mal im Fernsehen sehe, gerade so Olympische Spiele. Und jetzt hätte ich halt gesagt, okay, der Unterschied ist, dass man halt woanders trifft. Also das ist tatsächlich eine andere, sag mal, Herausforderung, die man da, der man da gegenübersteht bei den einzelnen Disziplinen.
Ja. Ja, genau. Es ist auch von Disziplin zu Disziplin auch unterschiedlich, einfach was zum Beispiel die Kondition angeht oder die Kraftverhältnisse. Also im Säbel ist halt, dauert eine Aktion maximal 10 Sekunden, also eher so 3 bis 4 Sekunden lang oder auch mal kürzer. Daher sind die eben halt sehr schnellkräftig, explosiv unterwegs und beim Degen ist es so, dass da halt mehr Vorbereitung getroffen wird. Da ist auch ein bisschen so, wird ein bisschen taktiert, taktisch geprägte Disziplin und da kann es schon mal sein, dass auch eine Minute vergeht, bis ein Treffer fällt. Und im Florett ist so ein bisschen dazwischen. Also im Florett ist es bei den Männern natürlich, dauert es schneller, weil es jetzt so im Schnitt nach 14 Sekunden Treffer. Bei den Frauen dauert es vielleicht ein bisschen länger, genau. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass auch 50 Sekunden vergehen, bis da ein Treffer fällt.
Okay. Ach, das ist das dann mit diesem Angriffsrecht oder was es da noch gibt? Dass man dann nicht immer
Florett
irgendwie...
Florett und Säbel. Genau, okay. In Florett und Säbel gibt es das Angriffsrecht, also da ist dann entscheidend, wer zuerst die Aktion begonnen hat oder wenn du mich jetzt angreifen würdest, also quasi jetzt mal blöd gesagt, du rennst mit dem Florett auf mich zu und im letzten Moment, bevor du mich triffst, schlage ich auf dein Florett drauf und wir stoßen beide hin und dann habe ich dich durch diesen Schlag auf deine Klinge dir das Angriffsrecht abgenommen.
Okay.
Und obwohl wir beide gleichzeitig treffen und auch später auf dem Melder beide Lampen angehen, ist es dann meine Treffer, weil ich dir das Angriffsrecht zum kurz vor der Ende der Aktion abgenommen habe und dann kriege nur ich den Treffer. Und im Degen zum Beispiel ist es so, dass dann immer beide einen Doppeltreffer kriegen. Also wenn beide Lampen angehen, beide gleichzeitig treffen, kriegen beide einen Treffer.
Ah, okay.
Genau, und im Säbel ist auch so. Also Säbel und Florett wird, entweder gibt es keinen Treffer, wenn zum Beispiel die Aktion gleichzeitig stattfindet, oder es gibt halt dann den Treffer für den, der das Angriffsrecht hatte.
Mhm. Das ist so ein Punkt, der beim Fechten manchmal so ein bisschen schwierig ist, finde ich. Manchmal gehen beide Lampen an, für den Zuschauer zumindest, aber nicht beide kriegen einen Punkt. Weil die dann irgendwie eben nicht gleichzeitig waren oder, also ich sehe da oft gar keinen Unterschied, ob die jetzt gleichzeitig waren oder nicht. Ist das dann nicht irgendwie einfach mal technisch abgeriegelt, dass dann halt einfach nur noch eine Lampe leuchten kann oder gibt es da Gründe?
Genau, es gibt eine Kontaktzeit. Ich weiß, also die beträgt, weiß ich gar nicht ganz genau, aber es ist weniger als eine Sekunde. Also ich muss, das ist ein ganz, ganz kurzer Zeitraum. Also wenn ich den verpasse, dann blockiert die Maschine, dann kann ich auch nicht mehr treffen, wenn der andere mich schon vorher getroffen hat. Also dann geht tatsächlich nur eine Lampe an und dann ist natürlich klar, dann kriegt der den Treffer, der die Lampe angemacht hat.
Mhm.
Genau. Und im Degen zum Beispiel ist die Kontaktzeit noch kürzer. Also diese Zeit, die ich habe, um auch noch einen Doppeltreffer zu landen sozusagen.
Mhm.
Also im Florett. Aber im Florett wird es ja dann sowieso entschieden.
Okay. Also man merkt schon.
Für den Zuschauer ist es, wirklich extrem schwierig, vor allem wenn man es noch nie gesehen hat. Und ja, oft gibt es natürlich auch Moderator, die sich auch nicht so super intensiv damit auskennen und auch nicht jede Aktion erklären können, was auch gar nicht, also das kann man auch gar nicht. Also da muss dann wirklich schon jemand aus dem Sport sitzen und irgendwie das erklären können.
Das ist ja so ein bisschen bei den Randsportarten, wo Fechten halt auch noch mit dazugehört. Wenn du da nicht einen ehemaligen Athleten, der irgendwie ein bisschen redegewandt ist, noch als Co-Kommentator hast, ist es wahnsinnig schwierig. Also, und das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Sportreporter. Ich meine, die können sich auch nicht irgendwie mit 100 Sportarten komplett auseinandersetzen. Ja. Das ist dann schon mal ein bisschen schwierig. Aber ich finde ihn total spannend. Und ich finde ihn gerade, ich würde immer spannender, der Sport, weil der ist ja viel komplizierter, als ich es mir eh schon vorgestellt habe.
Genau.
Also du hast von Anfang an Florett gemacht, ne? Das war
ja, also ich habe Florett und Degen gemacht, aber ich fand von Anfang an Florett eigentlich cooler und ehrlich gesagt tut Degen auch ein bisschen mehr weh, wenn man getroffen wird.
Das war
auch so eine, Sache, die dann am Ende mit entschieden hat, dass ich zum Florett bin.
Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, inwieweit da auch mal was wehtut. Weil ich meine, man sticht ja schon gegenseitig auf sich ein und ist es eigentlich auch, dass man teilweise auch nicht nur sticht, sondern auch haut oder ich meine, ihr habt zwar eine Schutzausrüstung, aber inwieweit schützt die wirklich?
Ja, es ist so, im Säbel ist eine Hiebwaffe, Hieb- und Stoßwaffe, wird aber meistens eben geschlagen und da reicht eine ganz, ganz leichte Berührung aus, um die Lampe später quasi anzumachen. Mhm. Und im Degen und im Florett muss man stoßen. Und bei uns im Florett muss man mit mindestens 500 Gramm stoßen und im Degen mit mindestens 750 Gramm. Und weil der Degen hat natürlich auch eine breitere Klinge und eine größere Spitze. Dadurch ist es halt natürlich alles ein bisschen, also es tut ein bisschen mehr weh. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist eine total ungefährliche Sportart. Beziehungsweise es ist halt auch aufgrund der Weiterentwicklung des Materials sehr, sehr sicher geworden. Und teilweise ist in den Fechtsachen, also in der Schutzausrüstung, ist da der Stoff vernäht, der auch in den schutzsicheren Westen, kugelsicheren Westen von der Polizei ist. Also das ist wirklich extrem sicher. Also auch wenn da mal Florett abbricht oder ein Degen und der Stoß wirklich weitergeht mit der abgebrochenen Klinge, dann passiert da eigentlich im Normalfall nichts. Also das gibt natürlich einen blauen Fleck und man kriegt auch so viele blaue Flecken. Aber so grundsätzlich ist es okay und man, also ja, es ist nicht so schmerzhaft, wie man vielleicht denken würde.
Okay, aber ist dann immer im Schwimmbad, muss man, oder am See dann immer erstmal erklären, ich bin Fechter. Mir geht's gut, ich bin Fechter.
Ja, genau, vor allem ist es natürlich dann immer auch die Seite mit blauen Flecken übersät, die natürlich vorne ist und dann ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn dann nur die rechte Seite übersät ist mit blauen Flecken.
Ja, das ist witzig. Genau, die Waffen hast du auch schon gesagt, sind also auch unterschiedlich. Ja, also die sind dementsprechend auch nochmal unterschiedlich. Ihr fangt aber dann als Kind auch mit Kinderwaffen an oder ist da der Unterschied nicht mehr so groß, dass die schon mit mehr oder weniger den normalen Waffen anfangen?
Nee, also es gibt ja zum Beispiel auch so ganz kleine Gruppen, die nennen sich Fechtflöhe bei uns zum Beispiel. Die sind dann manchmal erst 6 Jahre alt, also die kriegen auch keine richtigen Klingen aus Metall in die Hand, sondern so kleine Plastikflorets. Die haben dann meistens vorne so eine kleine Spitze drauf, also das ist alles stumpf und wenn die sich dann treffen, dann piepst es, also das ist halt so ein bisschen spielerisch quasi, aber trotzdem, weil die das ja auch vom Gewicht her eigentlich gar nicht halten können und dann, wenn man halt eben aufsteigt in die größeren Gruppen, dann gibt es auch wirklich Kinderflorets, also aus Metall, also mit richtigen Klingen und die sind eigentlich okay und dann gibt es eben nochmal die letzte Stufe, wenn die dann in der U13 dann die richtigen Waffen in die Hand nehmen, da sieht man dann schon halt auch bei Kindern, die natürlich vielleicht noch ein bisschen kleiner sind oder ein bisschen weniger Kraft haben, da ist für die es teilweise schon schwierig, dann halt die große Waffe zu halten. Aber bei den Kindern gibt es kleine Waffen und das ist auch für alle eigentlich okay. Mhm.
Und haben die Vereine am Anfang irgendwie noch Waffen, die sie von den Kindern geben können oder hat man so sehr schnell seine eigene Waffe, die man dann einfach immer dabei hat?
Nee, also die meisten Vereine, die haben am Anfang so einen Pool an Material, also das auch Masken, Handschuhe, Schutzausrüstung, weil es einfach halt auch zu teuer ist, Kinder wachsen schnell, also dann wäre man ja als Eltern eigentlich nur noch am Fechtmaterial nachkaufen.
Ja.
Genau, deswegen erst am Anfang kann man sich das alles ausleihen und man weiß ja auch nicht, ob es dem Kind gefällt, vielleicht hat es nach 2 Wochen keinen Spaß mehr dran und man hat dann die ganze Ausrüstung zu Hause liegen. Deshalb die meisten Vereine haben tatsächlich Sachen zum Ausleihen, zum Ausprobieren. Genau, und irgendwann dann kauft man sich natürlich auch eigenes Material.
Was haben denn deine Eltern damals gesagt, als du zum Fechten wolltest? Sagst du irgendwie nah? Ich meine, hast schon gesagt, du bist in der Nähe von Tauberbischofsheim. Das ist vielen ein Begriff, obwohl es ja nur eine kleine Stadt ist. Eben durchs Fechten ist es halt durchaus bekannt. Insofern war deinen Eltern wahrscheinlich auch Fechten nicht wirklich fremd, aber was haben die gesagt? Haben die damit gerechnet und hatten die irgendwie Vorbehalte?
Nee, gar nicht. Also mein Vater zum Beispiel hat immer gesagt, ja, ich glaube, das ist eine richtig gute Sportart für dich, weil ich gerne so Reaktionsspiele und so mochte. Also zum Beispiel, wenn man so Tennisball lässt einer fallen und man muss dann drunter greifen und so schnell wie möglich fangen. Sowas fand ich immer ganz gut. Und ich war auch relativ schnell und ich war halt einfach so begeistert, als ich jetzt mal vom Training nach Hause gekommen bin und Es hat auch nicht so lange gedauert, bis dann ein Trainer aus dem Olympiastützpunkt gefragt hat, ob ich nicht das Training quasi intensivieren möchte und auch einmal die Woche dort trainieren möchte. Und dann waren die natürlich auch super begeistert und ja, haben sich gefreut, dass ich was gefunden habe, was mir wirklich mega Spaß macht.
Mhm. Warst du da eigentlich dann irgendwie so Fame, wie es so schön heißt? Ich meine, du kommst wirklich aus einem kleinen, ich sage jetzt, ist das jetzt mal ein kleinen Kaff? Ursprünglich, ne?
Kann man so sagen, auf jeden Fall.
Da ist es dann ja häufig so, also klar, Tauberbischofsheim eben auch nicht groß, irgendwie, was weiß ich, 15.000 Einwohner oder irgendwie sowas. Da sind die Fechter ja trotzdem schon ein bisschen bekannt, weil es natürlich so eine Fechthochburg ist. Jetzt bist du dann irgendwie so einem kleinen Ort nochmal weiter drum. Steht da Fechten ein bisschen anders vielleicht mal auch in den Medien oder im Mittelpunkt, als man es sonst im Rest von Deutschland kennt? Und warst du da schon ein bisschen... ja, bekannt, als du ein bisschen besser geworden bist?
Also alle haben es eigentlich mega, waren alle immer interessiert daran und haben es wirklich, ja, fanden es halt was Besonderes, weil es halt eben auch nicht so eine, ja, typische Sportart ist, wie Fußball oder Volleyball. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass alle immer, also total positiv darauf reagiert haben, also Fame würde ich jetzt nicht sagen, aber also man hat mich halt gekannt, weil es gab schon viele Zeitungsartikel so, weil es halt, ja, also... weil es einfach eine interessante andere Sportart war, die dann eben dort auch ein bisschen bekannter wurde, sage ich mal.
Mhm. Ja, ist auch so das Lokalkolorit natürlich, ne? Also klar ist man dann ja auch auf die eigenen Athleten irgendwo, ja, auch stolz, klar. Und dementsprechend ist dann natürlich in dem Bereich, ja, sag mal, eben Fechten in den Medien oder in der Presse und so weiter ganz anders vertreten als jetzt in München, ne? Weil hier hast du natürlich irgendwo, wenn du in München sitzt, hast du dann von den 8 Seiten Sport die ersten 5 sind FC Bayern. Dann kommen noch 2 über 1860 und dann kommt anderer Sport, böse gesagt.
Genau.
Ja. Aber das ist ja natürlich dann ein bisschen anders bei euch. Ja, Tauberbischofsheim, das ist, wie gesagt, da bist du ein bisschen bekannt. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz, ganz spannend, dass du dann, dass die dann trotzdem noch diese Schwestervereine oder anderen Vereine drumherum haben, weil häufig ist ja dann doch so, dass dann Vereine erstmal versuchen, möglichst viel bei sich zu zentrieren, wenn sie irgendwie so ein Schwerpunktthema haben. Das war bei euch jetzt nicht so. Also die haben wirklich dann nochmal so diese Satelliten irgendwo im Umkreis.
Genau, also das war damals eine Initiative vom Emi Beck, der auch den Fechtclub hier in Tauberbischofsheim gegründet hat. Seine Idee war einfach, es ist halt ein Randsportart schon immer gewesen und er hat halt die Idee gehabt, dass man halt quasi so breiter die Kinder sucht, weil klar, in Tauberbischofsheim gibt es vielleicht 2 Schulen. Wenn man da reingeht und eine AG macht oder Fechten vorstellt, dann kommen da vielleicht 10, 15 Kinder, aber die, also es gibt ja immer eine Dropout-Rate und wenn man halt nur 15 Kinder hat, dann sind am Ende vielleicht halt 2 übrig und das ist halt nicht genug. Und deswegen war er eigentlich schon ziemlich früh verstanden, dass man halt in Schulen gehen muss, im Umkreis von, sagen wir jetzt mal, grob 60 Kilometern und ja, die einfachste Möglichkeit war einfach, Trainer, die er selbst ausgebildet hat, halt eben in diese Schwesternvereine zu schicken, die dann eben ja wirklich teilweise bis zu 60 Kilometern im Umkreis waren und genau, die haben dann halt dort die Kinder ausgebildet und dann waren halt am Ende nicht 15 Kinder in Tauberbischofsheim, sondern da war halt eine Gruppe von 40.
Mhm.
Und genau, und dann konnte der natürlich dann draus schöpfen, so die Talente raussuchen und gucken, wer Lust hat, wer motiviert ist. Und ja, also die gibt es heute auch alle noch.
Mhm.
Und klar, alles ein bisschen weniger geworden als früher, weil man ja schon sagen muss, dass früher halt Fechten, also die Fechter aus Deutschland waren halt die erfolgreichsten. Mhm. Und genau, dadurch kamen auch viel, viel mehr Kinder einfach so zum Schnuppertraining. Und heute muss man schon gucken, dass man eben ja, sich drum kümmert, AGs anbietet und auch bei so Sportevents auch mal Fechten vorstellt, weil es eben viele nicht kennen. Und genau, dann kann man trotzdem noch eine gute Gruppe an Kids bekommen.
Ja. Deine Eltern haben ja dann früher dich wahrscheinlich auch relativ häufig zum Training erstmal bringen müssen. Ne? In dem Alter kannst du dann nicht wirklich alleine unbedingt zum Training, gerade auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die Fechtausrüstung, ob du die dann im Club lässt oder mit nach Hause nimmst. Jetzt war dein Vater, glaube ich, ziemlich viel unterwegs beruflich.
Mhm.
Wie hat denn das deine Mutter da dann alles geschafft? Weil dein Vater war, glaube ich, häufig, also wenn ich es richtig gelesen habe, häufig am Wochenende zu Hause, eben als LKW-Fahrer. Und genau. Das heißt, deine Mutter hatte dann ja dich und deinen Bruder an der Backe.
Ja, genau.
Wie hat dich das dann alles hinbekommen?
Also es war schon viel. Ich bin am Anfang ja auch noch auf die Schule in der Nähe von zu Hause gegangen und da wurde auch zum Beispiel regelmäßig halt die mich nach der Schule abgeholt. Dann gab es Mittagessen in der Tupperdose im Auto am Beifahrersitz. Und genau, also eben die ungefähr ja, 30 Minuten genutzt, um vorher noch gestärkt vom Training halt was zu essen. Und ja, und dann hat sie eigentlich meistens dort gewartet, bis ich fertig war, und dann sind wir dann nach Hause gefahren. Und später habe ich die Schule gewechselt, und ja, das hat eigentlich, ja, eigentlich hat die Fahrerei sich dadurch nur noch gehäuft, sage ich mal. Und meine Mutter hat, glaube ich, unzählige Samstage oder Sonntage und Abende im Fechtzentrum verbracht und gelesen und irgendwie sich die Zeit vertrieben, bis ich mit Training fertig war. Also es war schon echt extrem. Und dann konnte ich ja mit 17 dann selbst fahren, zum Glück. Und ja, aber doch bis 17 war es schon, waren schon viele, viele Kilometer und Stunden, die sie warten musste auf mich.
Klaglos wahrscheinlich, wie Eltern dann meistens genau, sind. Ja. Sehr schön. Dein Bruder, musste der dann auch fechten oder wollte der fechten oder macht er gar nichts oder durfte der nichts mehr machen, weil die Schwester die ganze Zeit gekostet hat?
Nee, also der hat auch mit mir angefangen und fand es auch richtig cool. Und der Unterschied war, also ich habe relativ spät angefangen, mit 11 Jahren. Das war gerade so noch, sag ich mal, die letzte Möglichkeit, auf den Zug aufzuspringen. Und dadurch habe ich halt in den ersten Turnieren halt, ja, habe ich immer so die hinteren Plätze belegt. Mhm. Einfach weil die Kids halt, die schon damit gefochten haben, natürlich schon 3-4 Jahre Erfahrung hatten, die ich nicht hatte. Mhm. Und bei meinem Bruder, der ja noch dann 2 Jahre jünger war, der war ziemlich direkt eigentlich immer erfolgreich, hat immer ein Podium gemacht und hat trotzdem dann nach 1,5 Jahren aufgehört und hat sich für Fußball entschieden, mit der Begründung, dass beim Fußball ja nur 2-mal die Woche Training wäre und dieses 4-mal Training die Woche für Fechten, das ist ihm einfach zu viel.
Zu viel. Also 4-mal die Woche hattest du dann schon Training in dem Alter auch.
Genau, ja.
Ja. Das finde ich insofern ganz spannend jetzt aus mehreren Gesichtspunkten. Zum einen, dass du eben relativ spät angefangen hast. Das heißt, die anderen hatten dementsprechend natürlich schon einen gewissen Vorsprung, klar. Weil sie natürlich die Technik schon anders gelernt haben und so weiter. Du bist aber trotzdem dabei geblieben. Hat dich das nicht irgendwie den Spaß gekostet, weil erstmal die anderen dauernd besser waren?
Ja, also was heißt Spaß? Mich hat es mehr so, also herausgefordert, würde ich sagen, weil ich halt schon so ein bisschen Sturkopf und sehr ehrgeizig bin. Dann dachte ich mir so, ja, okay, die haben vielleicht 3 Jahre Vorsprung, aber ich will das auch schaffen. Und dann habe ich die so Schritt für Schritt erst eingeholt und irgendwann überholt. Und das war natürlich dann ein mega cooles Gefühl, einfach halt, dass auch die ganze Arbeit sich ausgezahlt hat. Und wir waren ein ziemlich starker Jahrgang damals. Also wir waren, glaube ich, um die 15 Mädels. Mhm. Und tatsächlich bin ich die Einzige heute, die von dem Jahrgang übrig geblieben ist.
Oh,
wow. Also, genau.
Ja, aber das zeigt so ein bisschen, auf der einen Seite, man muss nicht immer zwangsläufig ganz früh mit dem, Anführungszeichen, richtigen Sport anfangen.
Genau.
Weil man kann oftmals auch später noch zum richtigen Sport kommen. Das habe ich ja schon total oft hier mitbekommen. Also wie gesagt, der Paul Zellmann ist amtierender deutscher Meister im 200 Meter Freistil. Und er hat auch erst mit 10 Jahren überhaupt schwimmen gelernt. Ja, also das ist,
ja, das ist Wahnsinn.
Also es geht immer noch. Ne? Ich glaube wirklich, der Spaß ist im Vordergrund. Und dein Bruder, der eigentlich erfolgreich war, oder jetzt erfolgreicher war als du, hat trotzdem Spaß nicht richtig dran gefunden. Ja? Andere Gründe, warum auch immer. Und das ist ja gerade aktuell, gibt es auch so eine Studie, die so ein bisschen rumgeht in den sozialen Medien, wo es eben auch heißt, die meisten Kinder, die mit Sport aufhören, hören auf, weil sie den Spaß verlieren. Und deswegen finde ich das ganz spannend, weil eigentlich du so ein Beispiel dafür bist, dass Erfolg nicht zwangsläufig der Schlüssel für Spaß ist.
Also ganz, ganz viele Kinder, weil ich mache zum Beispiel auch so Kindercamps für Fechter oder für kleine Nachwuchsfechter, und da kriege ich die Frage ganz, ganz oft gestellt, so ja, wann hast du dein erstes Turnier gewonnen? Warst du direkt von Anfang an die Beste? Weil es eben natürlich viele Kinder gibt, die nicht von Anfang an die Besten sind, und ich habe es schon ganz, ganz oft halt einfach ehrlich beantwortet, ja, ich habe halt ziemlich spät angefangen, ich habe alles verloren am Anfang, bin ganz oft Letzte geworden, und aber ich bin dran geblieben und habe es geschafft, halt die anderen zu überholen auf dem Laufe der Jahre. Und da guckt man dann immer in so leuchtende Gesichter und freut sich halt, wenn man denen irgendwie sowas mitgeht, so eine Geschichte halt, so eine richtige Geschichte mitgeben kann.
Ja.
Und ja, doch, ich glaube einfach, wenn die Spaß haben und wenn das Training gut gestaltet wird und abwechslungsreich gestaltet wird, dann machen Kinder auch weiter, auch wenn die vielleicht nicht mega erfolgreich sind am Anfang.
Ja, ich glaube auch, es ist einfach dieses Umfeld. Ne? Also wenn ich da dann, du sagst auch, ihr wart irgendwie 15 Mädels dann irgendwie zusammen, wenn es dann mit denen Spaß macht, dann ist, glaube ich, der Erfolg gar nicht mehr alleine ausschlaggebend. Ja klar, es ist immer einfacher, wenn man Erfolg hat, Spaß zu haben, wissen wir alle.
Ja, absolut,
Aber wenn halt, ja, wenn die Gruppe cool ist, dann hat man so Spaß. Und wenn die Eltern dann noch dementsprechend sinnvoll mitspielen. Ne?
Ja, und wenn die Trainer auch da alles geben und sich mal was Neues einfallen lassen und ja, gehen Kinder einfach gerne dahin. Also es ist mega. Es ist einfach nicht so schwierig, eigentlich ein abwechslungsreiches, buntes Training zu gestalten und dann sind Kids da dabei.
Ja. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern von damals? Gut, von damals, 11 Jahre, geht ja noch. Ne? ja. Wo du sagst, das war aber einfach cool. Ja, also irgendwie so dieses irgendwas, wo du sagst, also es ist ein Beispiel von mir, wo du es eben gesagt hast, auch ewig lang, also nicht erfolgreich gewesen. Also ich mit Hockey angefangen hatte damals, auch recht jung, da hatte ich auch kein wirklich gutes Team um mich rum. Und ich kann mich tatsächlich an den ersten Sieg noch erinnern. Das ist eigentlich so bitter, weil ich da, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre Hockey gespielt habe. Mhm. aber das ist so ein Ding, das weiß ich noch, ja. Auch als Kleiner, irgendwie, weiß ich, da war ich dann 7 oder was und da haben wir wirklich gewonnen und hatten vorher nie damit gerechnet. Hast du irgendwie sowas, wo du sagst, das weiß ich noch, super, das vergesse ich auch nicht?
Also es war tatsächlich gar keine Wettkampfsituation, sondern bei uns gab es eben 3 Gruppen, die ganz kleinen, die mittleren und die großen. Und da die großen waren damals halt also Nationalmannschaft, da waren Juniorenweltmeister dabei und alles Mögliche. Und wenn man sich gut präsentiert hat bei den mittleren, dann durfte man halt einmal in der Woche abends bei den großen mitfechten. Und als ich das erste Mal mir gesagt wurde, ist okay, heute Abend 18 Uhr darfst du mitfechten bei den großen, weiß ich noch, wie ich heute da reingelaufen bin, total eingeschüchtert von den ganzen, ja, von den vielen verschiedenen Fächerinnen und Fächern. Das war auch gemixt damals. Es war eine riesige Gruppe und also ich weiß auch, dass ich total verprügelt wurde an dem Abend, aber es war so cool, einfach also diesen Schritt gemacht zu haben und diese Ehre quasi so bekommen zu haben, dass man bei den Großen mittrainieren darf und ja, also das war schon richtig cool.
So ein bisschen die Seite gewechselt, ne? Also ja, genau. Wahrscheinlich so die Großen, die man vorher halt immer höchstens mal von außen gesehen hat und bewundert und angefeuert und plötzlich ja, dabei. Ja,
genau, absolut.
Na cool.
Das war so mega der besondere Moment. Der, ich glaube, ich werde ich auch nie vergessen.
Ja. Gab es denn auch dann irgendwie einen Moment, wo du dann irgendwann mal vielleicht gesagt hast, ey, mein Bruder hatte recht, ich höre auch auf mit dem Mist?
Ja, also ich muss sagen, so als ich angefangen habe zu studieren, war es schon echt schwierig, weil die Uni in Würzburg ist halt 1/2 Stunde entfernt und wenn man halt dann morgens und mittags trainiert, dann und teilweise 2 Mal am Tag nach Würzburg wieder zurückfährt, dann ist schon echt ein großes Pensum. Und dann dachte ich mir auch so, okay, ich schmeiße jetzt hin, ich mache das Studium jetzt nicht fertig. Und da haben meine Eltern damals schon ein bisschen verbal in den Hintern getreten, sage ich mal, und gesagt so, ja, nee, du hast jetzt die Hälfte geschafft, jetzt schaffst du die anderen 3 Semester auch noch. Und ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe und froh drum, aber es war schon echt eine krasse Zeit. Also da waren auch echt viele Turniere und ich musste teilweise extra arbeiten in der Uni machen, um überhaupt in dem Seminar bleiben zu dürfen. Wo man sich denkt, ja okay, dann habe ich ja nicht mal die Chance, also wenn ich wirklich krank wäre, könnte ich gar nicht fehlen, weil ich meine Fehlzeiten schon für die Turniere verbrauche.
Ja.
Und da ist schon so, also es sind so Zeiten, oder auch in der Schule war es auch so, in der 8., 9. Klasse gibt es schon so Zeiten, wo man sich denkt, so ja okay, die anderen gehen jetzt ins Kino, würde ich auch jetzt lieber machen, als nochmal hier Konditionstraining zu machen, aber ich glaube so, die Leidenschaft hat überwogen am Ende.
Mhm. Ja, Gott sei Dank, hat sich ja auch weit gebracht.
Auf jeden Fall, ja.
Wann bist du eigentlich in die Nationalmannschaft dann berufen worden, so als feste Größe?
Also klar, also bei uns im Kadetten- und Juniorenbereich, das ist so 16 bis 20 ungefähr, da gibt es natürlich auch schon Nationalmannschaften, aber das ist halt nicht die richtige. Und in meinem letzten Juniorenjahr durfte ich dann das erste Mal quasi bei der richtigen Nationalmannschaft mitfechten und das war schon so besonders, weil ja da vorne sind ja, also 4 Stück sind bei uns in der Mannschaft und da sind dann natürlich nicht nur 4, sondern da sind natürlich auch noch 5, 6, 7, 8 andere, die sich da um den Platz streiten. Und wenn man dann so als Nachwuchsfechterin halt quasi so den Fuß da reinkriegt, war schon cool. Also es war, glaube ich, dann mit 19, genau, da ist schon was Besonderes. Und ab dann so, also dann hatte ich eine größere Verletzung und dann so ab 21, jetzt so 7 Jahre, bin ich jetzt eigentlich immer Bestandteil gewesen der Nationalmannschaft, genau.
Ja, und jetzt ja gerade vor großen Zielen wieder, ne? Olympia 2020. Wie sieht das da eigentlich aus mit Qualifikation im Fechten? Wie läuft das da ab? Seid ihr auch dabei schon? Ist da schon was sicher? Oder wie sieht das da aus? Ist ja auch von Sport zu Sport wieder unterschiedlich.
Ja, genau. Es ist unterschiedlich und ist auch nicht so ganz einfach zu erklären. Also unsere Quali-Phase.
Aber was ist an Fechten schon einfach?
Ja, genau. Passt ja eigentlich dazu. Nee, also unsere Quali-Phase geht ein Jahr. Also er hat im April 2019 begonnen und geht noch bis Ende März. Mhm. Jetzt 2020. Und das sind halt 8 Weltcups, die wir fechten. Und es ist halt so, dass am Ende quasi die Mannschaftsweltrangliste angeschaut wird und da qualifizieren sich dann die ersten 4 Teams direkt und danach immer nur noch der beste kontinentale, das beste kontinentale Team. Also quasi, wenn wir jetzt Nummer 7 wären, aber die ersten Europäer, dann wären wir qualifiziert. Mhm. Also wir müssen halt vor den anderen europäischen Teams sein, die noch da zwischen Platz 5 und 15 sozusagen sind. Okay. Und da ist jetzt im Moment Ungarn und Polen noch vor uns. Also die müssten wir jetzt bei den letzten 2 Weltcups noch überholen.
Okay. Genau. Sieht gut aus, hoffe ich. Ich weiß.
Ja, es ist kein großer Abstand und okay. Bei so einem Turnier kann halt auch immer alles passieren.
Ja.
Deswegen, ja.
Kann man sich dann eigentlich als Einzelfechter auch noch qualifizieren oder geht das nur, wenn ich auch mit der Mannschaft dabei bin?
Nee, also man versucht sich natürlich über die Mannschaft zu qualifizieren, dann hat man automatisch als Land auch 3 Einzelstartplätze. Also der 4. ist sozusagen der Ersatz, der ficht dann nur im Teamwettbewerb mit. Und wenn man das Team, wenn sich das Team nicht qualifiziert, dann wird quasi über die Einzelrangliste abgerechnet und da fährt dann auch nur der Beste aus jedem Land, aber auch nur, wenn, also es gibt dann noch 2 europäische Plätze. Mhm. Also nur die 2 besten Europäer auf der Weltrangliste fahren dann.
Okay, und maximal einer aus Deutschland, wenn das Team nicht dabei wäre.
Genau, genau.
Wow. Also ziemlich, ja. Ziemlich heftig.
Ja, auf jeden Fall schwierig.
Ja, weil ist ja zum Beispiel Leichtathletik ja genau andersrum. Ne? Und ist ja auch mal, ist Fechten ist ja auch eher ein Einzelsport jetzt mal in dem Moment, ne? Bist ja 1 gegen 1. Genau. Und jetzt bist du beim Leichtathletik, da qualifizierst du dich eben über deine 100 Meter oder 200 Meter und kannst dann vielleicht die Staffel noch mitlaufen. Aber die Staffel ist dann eben aus den Einzelsportlern. Bei euch ist es quasi umgekehrt. Also das ist der Fokus bei der Quali liegt auf dem Team.
Genau.
Und das andere wäre nochmal so on top, wo man mit rein kann.
Ja. Das ist genau, ja, ist eigentlich ein bisschen komisch, weil Fechten eigentlich schon eine Einzelsportart ist. Mhm. Und aber trotzdem liegt der Fokus genau auf der Teamquali, genau.
Ja. Jetzt nochmal ein bisschen eine andere Frage, die wahrscheinlich wieder für dich wieder total doof ist. aber Fechten ist ja wahnsinnig schnell. Ja, also das ist ja wirklich, ist ja so, haben wir vorhin schon mal gesagt, am Fernsehen teilweise schwer zu verfolgen. Ja, also mittlerweile deutlich besser geworden, aber es ist immerhin nicht ganz einfach, wer hat das wie wo getroffen oder nicht. Wie könnt ihr denn da überhaupt was sehen? Ich meine, ihr habt dann ja sogar noch diese Maske auf, die Sicht jetzt auch nicht gerade vereinfacht. Was ist da eigentlich nur noch Intuition oder was ist Reaktion? Was seht ihr wirklich? Das ist doch kaum noch zu verfolgen.
Ja, also es ist auf jeden Fall von außen als Zuschauer ist schon extrem schwierig und zum Glück gibt es ja mittlerweile hier die modernen Technologien mit Slow Motion und so weiter. Dafür wird es für den Zuschauer auch immer besser. Aber also auch für Kampfhitter, das ist manchmal auch einfach unmöglich, wenn was absolut schnell passiert bei den Männern zum Beispiel, dann gehen die auch ans Video und schauen sich das auch nochmal in Slow Motion an, weil teilweise ist es halt so schnell, dass man es eigentlich so schwierig sehen kann. Und dann, wenn da viele Eisen zum Beispiel im Spiel sind, also es hin und her geht mit dem Eisenkontakt, dann ist es einfach total schwierig zu entscheiden aus dem Stegreif. Und bei uns ist es so, also man muss sagen, man sieht eigentlich total gut durch die Maske. Und dadurch, dass wir ja ganz, ganz viele Abläufe automatisieren im Training, ist es natürlich oft auch ein Reflex, wenn mich jemand angreift, dass ich dann natürlich die richtige Parade mache, weil ich das eben im Training automatisiert habe. Aber ganz oft hat man auch das Gefühl, ja, das war auf jeden Fall mein Treffer, weil man sich natürlich vorher was überlegt hat und es auch gemacht hat. Aber von außen sieht es manchmal auch ganz anders aus, wie wenn das Gefühl, wie einem das Gefühl was sagt, was man im Gefecht hat. Also deswegen gibt es auch oft die Situation, wo sich der Athlet umdreht und den Trainer anguckt nach einer Entscheidung und der dann sagt so, ja, nimm Video oder nee, das war schon richtig so, wo man sich denkt so, hey, das war doch auf jeden Fall jetzt mein Treffer. Ich will jetzt Video nehmen und der sagt so, nee, nimm keinen Videobeweis. Weil es einfach von außen ganz oft auch anders ausschaut, wie das Gefühl einfach von innen ist.
Videobeweis. Die
Schnelligkeit auch.
Videobeweis ist ja ein super Thema, ne? Und ein super Stichwort. Ja. Ist ja jetzt in den letzten Jahren ist das ja wieder total in. Das heißt wieder, ist es total in. Obwohl ja viele Sportarten eben Videobeweis schon erfolgreich eingeführt haben, tut sich der Fußball da so ein bisschen schwer nach wie vor. Wie funktioniert das bei euch? Also du kannst quasi als Sportler sagen, ich will jetzt einen Videobeweis haben.
Genau, also ich habe Im Gefecht auf 15 Treffer habe ich zwei Chancen, einen Videobeweis zu fordern. Mhm. Wenn ich jetzt quasi nicht einverstanden bin mit der Entscheidung, dann zeige ich dem Kampfrichter an, dass ich gerne möchte, dass er sich das auf dem Video anschaut. Dort sitzt dann auch nochmal ein Videokampfrichter, dann schauen die sich das zu zweit an. Mhm. Und wenn er jetzt zurückkommt und es zu meinen Gunsten quasi umdreht und sagt, ja, okay, war mein Fehler, war auf jeden Fall deiner Treffer, dann behalte ich die zwei Videobeweise. Also dann kann ich ihn nochmal zweimal dahin schicken. Und wenn er zurückkommt, bei seiner Entscheidung bleibt, dann habe ich den einen eben verloren, habe nur noch einen für das ganze Gefecht. Aber ja, wenn ich dann quasi jetzt gewinnen sollte und ich bin in der nächsten Runde, dann habe ich wieder zwei Videobeweise.
Ja.
Genau. So läuft das eigentlich. Aber und es gibt noch so diese Situationen, die wir als Sportler nicht so ganz nachvollziehen können. Manchmal kommen die auch zurück, wenn die sich nicht einigen können. Also wenn der eine zum Beispiel sagt, nee, ich bin dafür, dass der Treffer für rechts war und der andere aber für links, dann kommen die zurück und entscheiden gar nichts. Dann denkt man sich mal so, ja gut, also gar nichts war es halt auf keinen Fall. Und dann ist man irgendwie so ein bisschen, aber dann behält auch jeder sein Video.
Okay, und gar nichts heißt dann, es wird quasi sowas wie Wiederholung. Also es gibt dann keinen Punkt.
Ja, es gibt keinen Treffer und ja, weil sie sich halt nicht einigen konnten, sich nicht sicher waren und ja.
Ah, okay. Okay. Ja, aber das ist dann so ein bisschen, also ähnlich auch wie im Hockey, wo auch die Sportler selber den Videobeweis fordern, aber eben auch dann nur einen haben und wenn sie falsch liegen, ist er eben weg. Und wenn sie richtig liegen, behalten sie ihn. Eigentlich ein ganz gutes System. Das ist, also wie gesagt, nochmal an alle Fußballoffiziellen da draußen, es gibt ein paar Sportarten, da funktioniert's.
Genau, es gibt sehr viele und im Fechten gibt es den Videobeweis auch schon wirklich sehr lange eigentlich und es funktioniert mega gut. Also klar, es gibt natürlich auch Kampfrichter, die sind sehr stolz. Mhm. Die gehen natürlich dahin und wissen vorher schon, dass sie den Treffer nicht umdrehen, weil es wäre ja quasi, sie würden ja zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Mhm. Das ist natürlich auch schon ein bisschen schwierig, aber ja, also im meisten Fällen funktioniert es schon ganz gut.
Ja.
Ist natürlich wie in allen Sportarten auch immer die Sache mit Kampfrichtern und Abhängigkeiten von Ländern und so weiter. Kennt man ja auch viel aus allen Sportarten, in denen Kampfrichter ja eben entscheiden.
Ja. Ja, eben der Faktor Mensch bleibt halt dann immer irgendwo noch am Ende übrig. Ja, ist auch okay. Ja. Soll ja auch gar nicht ganz raus. Okay, ja. Und aber eben, man kann natürlich einfach schon relativ viel mittlerweile machen, um dann gerade solche Grenzsituationen einfach mal vielleicht ein bisschen sinnvoll aufzuklären. Das ist ja durchaus machbar.
Genau.
Du hast schon gesagt, es war viel zu tun früher, ne? Wir gehen so ein bisschen wieder zurück zu deinen Anfängen. Viermal die Woche trainiert, Schule nebenher oder Schule gemacht und nebenher gefochten, wie auch immer, wenn man das jetzt definieren mag. Wie hast du das unter den Hut gebracht? War das irgendwie, also hat sich das auf deine schulischen Leistungen ausgewirkt oder wie hast du das organisiert überhaupt?
Also ich glaube, ich bin so von Natur aus ein sehr strukturierter Mensch und ich bin auch jemand, der immer direkt alles erledigt. Also ich mag es auch nicht gerne, so 48 ungelesene E-Mails im Postfach zu haben, sondern ich arbeite es gerne schnell und direkt ab, wenn möglich. Und so war ich halt auch schon in der Schule und ich glaube, das hat mir ja schon geholfen. Also es gab auch andere Athleten, die mussten halt jede Woche zu 5 verschiedenen Nachhilfeterminen, weil die halt einfach am Anfang des Jahres so ein bisschen geschludert haben und es nicht so hinterher waren. Und die das natürlich dann Mitte, Ende des Schuljahres halt schon zu spüren bekommen haben. Und ich habe mir mal gedacht, so, okay, was ich im Unterricht aufsaugen kann, dafür kann ich später länger ins Training gehen. Und das hat sich eigentlich immer ganz gut bewährt, diese Strategie.
Mhm. Und hat dementsprechend auch dann zu Hause den Rücken dementsprechend freigehalten, dass du auch nicht von den Eltern den Druck bekommen hast, weil es eben halbwegs lief.
Ja, also es gab schon ein Jahr, waren meine Noten für meine Verhältnisse ein bisschen schlechter, also so 2,5 Richtung manchmal, gar nicht schlecht ist, aber da war schon so die Ansage, also wenn es jetzt noch weiter in die Richtung geht, dann müssen wir vielleicht ein Training in der Woche weglassen und dann saß ich aber ganz schnell hinter den Büchern wieder.
Wow, ja 2,5, das ist für andere die gute Phase. Bei dir war es die schlechte Phase. Okay. Im Studium war das dann auch noch ähnlich? Oder, also ich meine, du hast schon gesagt, da war es natürlich, ich sag mal, aufwendiger, weil du weiter weg warst. Dafür war es natürlich jetzt auch, sag mal, Eltern konnten selber erfahren und so weiter. Und man hat ja im Studium auch, ich sag mal, manchmal ein paar Freiheiten. Aber das hast du trotzdem, also ging es irgendwie hin oder hast du da noch viele, viele Urlaubssemester gebraucht oder hast du irgendwie zwischendurch mal was schleifen lassen?
Ich habe es in Regelstudienzeit gemacht, also ich habe Lehramt Deutsch und Englisch studiert. Ich habe es in Regelstudienzeit abgeschlossen, aber es war schon, also ich habe auf jedem Turnier meine Sachen dabei gehabt und auf jedem Flug und jeder Busfahrt mit Taschenlampe teilweise hier noch versucht, irgendwie so ein bisschen die Aufgaben ja, fertig zu bekommen. Also es geht schon, aber es war schon intensiv. Aber ich hatte halt so das Ziel vor Augen, ich will halt in die Sportfördergruppe der Bundeswehr nach dem Studium. Und je schneller ich fertig bin, desto schneller kann ich eben auch dann professionell trainieren, zu 100% mich aufs Fecht zu konzentrieren. Und deswegen habe ich es dann auch letztendlich ja, durchgezogen.
Mhm. Ja, das ist so ein bisschen dieses, also die Randsportler wieder mal, die Amateursportler, die man dann eben häufig gerade, also eben, es ist wahnsinniger Zeitaufwand, wenn man einfach mal auf so einem internationalen Niveau angekommen ist. Ja, also vorher auch schon recht viel, aber ich meine, auf dem Level gibt es doch viel, viel mehr Trainingseinheiten, als man vielleicht als Jugendlicher erstmal hat. Man hat ja noch gewisse Athletikeinheiten, man hat dann Regenerationseinheiten, Laufeinheiten und dann auch die Sporteinheiten, also die Fechteinheiten bei dir. Und man lernt nebenher. Und ist ja dann wirklich gerade diese Sportart total oft unterwegs mit ihren ganzen Studiensachen, Büchern und sonstiges und sich vorbereiten. Immer tiefer Respekt davor, weil ich finde das Wahnsinn. Das ist wirklich eine unglaubliche Struktur, die man da braucht, die man aber, glaube ich, auch ganz gut eben durch so einen Sport lernen kann. Also das bist du vielleicht auch so ein bisschen also reingewachsen.
Ich glaube, es ist auch einfach, weil man lernt halt von Anfang an im Training so, man ist pünktlich, man macht halt keinen Blödsinn währenddessen, sondern man fokussiert sich wirklich auf das, weswegen man halt ins Training geht. Und ich sag mal so, Fechten ist halt eine richtig geile Sportart, weil man halt, während man ficht, an nichts anderes denken kann, weil es einfach nicht möglich ist. Also man hat gar keinen Platz und keinen Raum im Kopf dafür, an was anderes zu denken. Und ich glaube, da lernt man schon, sich wirklich sehr, sehr zu fokussieren. Und allgemein Leistungssport ist einfach für Kinder und Jugendliche, glaube ich, so die beste Ausbildung für Werte, ja, Disziplin, auch mal so ein bisschen Leidensfähigkeit zu erlernen oder so über eigene Grenzen zu gehen und ja, also auch immer wieder aufzustehen. Und doch, ich glaube schon, also das hat mir echt wirklich, wirklich sehr viel gebracht und ich glaube auch, deshalb habe ich es halt auch durchgezogen im Studium.
Mhm. Ja. Warst du eigentlich auch am Wochenende viel unterwegs? Also unterwegs im Sinne von Sport hat es klar, aber auch wirklich weg? Also, oder war relativ viel dann in Tauberbischofsheim bei euch, dass ihr dann zumindest das Wochenende irgendwo zu Hause hattet?
Nee, also es ist schon echt, also Europa ist sehr viel, auch so im Kadetten- und Juniorenbereich, schon auch so Samorin, also Slowakei, wo man auch so, keine Ahnung, 1000 Kilometer fährt, einfach. Das ist schon echt viel und klar, wenn man natürlich noch in dem Kadetten- und Juniorenbereich ist, da steigt man halt natürlich nicht ins Flugzeug, sondern da setzt man sich mit den anderen in den Bus und dann wird er halt hingefahren und auch wieder zurück. Und ja, also man ist schon teilweise echt oft Sonntag Nacht um 2 zurückgekommen, auch aus Budapest oder ja Frankreich und ja, ist morgens halt ganz normal zuerst schon in die Schule gegangen. Mhm. Genau, und ja, später wird es natürlich ein bisschen komfortabler, sage ich mal. Da wird halt auch nach Frankreich mal geflogen oder nach Polen. Da nimmt man halt nicht immer den Bus und ist natürlich schon ein bisschen schöner dann.
Ja, ja. Aber diese Busfahrten waren doch bestimmt dann auch hin und wieder legendär, oder?
Oder ja, ist das... auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt irgendwie jeder, oder? Also so auch die Rückfahrten dann, wenn man so ein Turnier geschafft hat und auch gut war und dann auch einfach dieses Teamgefühl, auch wenn Sport, also Fechten natürlich ein Einzelsportart ist, trotzdem ist man ja immer zusammen, jeden Tag, hängt aufeinander. Das ist einfach lustig und auch ausgelassen öfters, ja, klar.
Ja, die Heimfahrten war meistens immer nur der Unterschied, wenn man gewonnen oder verloren hatte. Nach der Niederlage hat es einen Tick länger gedauert, bis die Stimmung wieder gut war.
Ja,
genau. Aber eigentlich, ja, ich glaube, gerade sowas hilft vielleicht manchmal auch dann eben gemeinsam einfach mal einen schlechten Tag dann auch wieder zu verarbeiten und drüber wegzukommen.
Ja, ja. Also gerade so Karaoke-Sessions dann im Bus, über die sich die Trainer dann natürlich nicht so freuen, sind echt, also die vergisst man auch nicht, macht echt Spaß, ja.
Ich werde dich jetzt nicht nötigen, eine Kostprobe zu bringen.
Ich glaube, das wollt ihr alle nicht.
Hast du eigentlich jetzt, also vorm Fechten, hast du ja gesagt, hast du auch schon mal Leichtathletik gemacht, war das mehr so in der Schule oder hast du wirklich auch im Verein Leichtathletik schon mal probiert?
Ja, auch im Verein. Es war so Richtung 800 Meter, weil ich erst so im Ausdauerbereich ganz gut war. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe auch immer so Stadtläufe mitgemacht und so. Aber ja, also ich fand es gut, dass man im Fechten so wirklich an nichts anderes denken konnte. Weil wenn du halt 800 Meter läufst, dann kannst du dir halt über alles auf den 800 Metern den Kopf zerbrechen. Und wenn du im Fechten halt nur abschweifst, dann bist du halt direkt getroffen. Und dann schweifst du halt ganz schnell wieder zurück.
Ja.
Und das fand ich immer ganz cool. Genau.
Ja, stimmt. Ist so ein bisschen das Gegenteil, ne? Das ist... gerade jetzt, wenn man sagt, man will so ein bisschen, wenn man vielleicht ein paar Gedanken machen, kann man laufen gehen, eben weil man dann Ruhe hat und ein bisschen nachdenken kann. Aber stimmt, wenn du beim Fechten auf Standby schaltest,
ja, dann ist es vorbei.
Geht's nicht lang. Gut.
Genau. Nee, aber also ich war im Verein, aber nur ganz kurz und ja, da habe ich das auch ziemlich schnell sein gelassen mit der Leichtathletik. Also Fußball habe ich noch ein bisschen länger im Verein gemacht, aber da war dann auch irgendwann die Verletzungsgefahr zu groß. Mhm. Hat mein Trainer gesagt, so, nee, ist nicht mehr. Wenn du fechten willst, dann musst du das jetzt lassen mit dem Fußball.
Dann jetzt richtig fechten, ganz oder gar nicht dann jetzt irgendwann quasi.
Genau, ja.
Ja. Ja gut, ist auch für deine Mutter wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen, wenn du dann einen Sport machst und dann das, sich zerreißen kann sie dann irgendwann auch nicht mehr.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Jetzt bist du in der Sportfördergruppe.
Genau, ja.
Das heißt jetzt, ich weiß nicht, wie lange bist du noch da? Hast du da schon irgendwie dich auf eine bestimmte Zeit verpflichtet oder wie läuft das?
Also ich bin in der Sportfördergruppe in Mainz und es ist immer so, also man wird halt zugeordnet zu der nächsten und Fechten ist jetzt halt dann in Mainz und die anderen Fächer, die in Bonn trainieren, sind in Köln. Mhm. Und es läuft eben so, dass man immer nur für ein Jahr weiter verpflichtet wird. Mhm. Und wenn dann eben diese Gespräche sind mit dem Verband und der Bundeswehr, wird halt überprüft, okay, hat er gute Leistung gebracht, hat er eine Perspektive, will der weitermachen? Und wenn es halt alles eben mit Ja beantwortet wird und ja, die Trainer sich auch einig sind, dass sie ihn weiter im Team wollen, dann wird man eben weiter für ein Jahr verpflichtet. Mhm. Und wenn nicht, dann scheidet man eben aus.
Ja, genau. Ist also eben ganz klar leistungsbezogen. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ich verpflichte mich jetzt für die Sportfördergruppe für 5 Jahre und mache ein Jahr Sport und habe 4 Jahre Ruhe. So ist es natürlich nicht. Ne? Sondern dementsprechend, es ist eine tolle Möglichkeit, eine der wenigen Möglichkeiten, wie man eben in Amateursportarten den Sport professionell betreiben kann. Zumindest während der aktiven Zeit zumindest, weil es hilft dir natürlich nicht, also ein Polster aufzubauen für danach.
Ja, also im Fechten ist es eigentlich mit die einzige, also es ist die einzige Möglichkeit, das professionell zu betreiben und sich 100% auf den Sport zu konzentrieren. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Also es wäre auch anders nicht möglich eigentlich.
Ja. Genau, ist ja die Bundespolizei, die ja teilweise nochmal solche Programme anbietet, aber da weiß ich auch nicht genau wie die das genau machen und für welche Sportarten und so weiter. Aber das sind halt eigentlich die zwei Möglichkeiten. Okay, Möglichkeit 3 wäre, private Sponsoren zu finden. Ja. Was aber sicherlich nicht ganz so einfach ist, das wissen wir alle. Die Sponsoren sind genauso auf die große Reichweite fixiert und dementsprechend sind ja mehr oder weniger bei auch den großen 5 Sportarten natürlich meistens vertreten. Also insofern eine tolle Sache, dass man das machen kann. Und ja, wir hoffen mal, dass du da noch ein bisschen länger bleiben darfst.
Ja, das wäre schön.
Zumindest, falls du es auch selber so planst.
Ja, auf jeden Fall.
Super. Genau, ich habe noch ein paar Fragen am Ende. Ein paar Fragen ist gut, ich habe dauernd doofes Zeug gefragt. Ich habe auch noch ein paar Fragen, die ich jedem stelle. Das sind die gleichen Fragen. Und da wollte ich mal hören, was du so sagst dazu. Mhm. Und die erste wäre, einfach mal ganz pauschal, warum sollen Kinder Sport machen?
Ja, also wie vorhin schon angedeutet, man kriegt einfach so viele wichtige Werte und ja, durch den Sport gelernt, wie Pünktlichkeit, Disziplin, Wille, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, alleine das. Und ich finde es auch die soziale Komponente extrem wichtig, also wie viele Freunde oder wie viele tolle Menschen man einfach halt durch Sport kennenlernen kann, weil man halt eben die gleiche Leidenschaft teilt und Spaß an derselben Sache hat. Und deswegen sollten Kinder auf jeden Fall Sport machen. Mhm.
Und warum sollen Kinder ausgerechnet zum Fechten?
Weil Fechten leider eine sehr kleine Randsportart ist, aber die eine mega, mega, mega Hammersportart ist, einfach weil sie total komplex ist. Man braucht dafür nicht nur Körper, sondern auch den Kopf. Und man kann sich, also dadurch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist ein Einzelsportler, aber es gibt eben auch diesen Teamwettbewerb und das finde ich mega cool, weil man halt auch einfach alleine für sich kämpft, aber trotzdem auch diesen Teamaspekt hat. Und das ist ja in ganz vielen Sportarten nicht so. Also man heißt ja entweder im Teamsport oder im Einzelsport und wir haben trotzdem irgendwie eine gewisse Art beides, was ich richtig cool finde. Und ja, einfach, also dass der Sport so komplex ist, finde ich einfach mega cool. Das ist was sehr Besonderes. Und ja, auf jeden Fall sollte man es mal ausprobiert haben, zumindest.
Und wenn du nicht Fechterin geworden wärst, was wäre dann dein Sport geworden? Und jetzt schließen wir mal vielleicht Leichtathletik und Fußball aus.
Okay, das ist schwierig. Wenn ich nicht Fechterin geworden wäre, ich glaube, ich wäre gerne Skifahrerin geworden, obwohl ich, und es hört sich wahrscheinlich total dumm an, noch nie in meinem Leben auf Skier stand. Aber ich finde es richtig geil, im Fernsehen zuzuschauen. Und es ist halt auch so ein bisschen mit Adrenalin und so Nervenkitzel verbunden. Das finde ich ganz geil. Also das will ich auch irgendwann mal noch ausprobieren. Aber das mache ich dann nach meiner Fechtkarriere.
Ja, ja, finde ich super. Ich finde auch, es gibt so viele tolle Sportarten, die zumindest toll aussehen und die man bestimmt gerne mal probieren würde, finde ich auch. Das ist wahnsinnig schwer. Aber Skifahren, ja, weit vorne, stimmt.
Ja, so Abfahrt oder so Riesenslalom, das ist geil. Ja.
Ja. Okay, jetzt fangen Kinder mit Sport an. Die Kinder haben Eltern. Was sind deine wichtigsten Ratschläge an die Eltern?
So grundsätzlich, allgemein jetzt im Sport. Auf jeden Fall sollte bei Kindern eben der Spaß im Vordergrund stehen und auch, dass sie da irgendwie sich aufgehoben und geborgen fühlen und andere Kinder kennenlernen und Freunde finden. Das ist mega wichtig und man sollte auf keinen Fall ein Kind dazu zwingen, weiter Sport zu machen oder einen bestimmten Sport zu machen, wenn das Kind es nicht möchte. Weil auf kurz oder lang wird es sowieso entweder nicht erfolgreich sein oder ja, letztendlich aufhören. Also lieber ein paar Sportarten durchprobieren, bevor man das Kind zwingt, irgendwie was zu machen, was es gar nicht möchte.
Und deine Ratschläge, die wichtigsten Ratschläge für die Kinder?
Niemals, niemals, niemals aufgeben. Immer weitermachen, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so erfolgreich läuft. Da habe ich ja schon vorhin meine kleine Geschichte dazu erzählt.
Genau.
Und ja, einfach, ja, wenn man wieder hinfällt, wieder aufstehen, Krone richten, weitermachen.
Sehr gut, super. Anne, ich danke dir. Ich fand's
ja, danke auch.
Total spannend. Ich finde, wie das Fechten auch einen wirklich tollen Sport. Ich gucke ihn wahnsinnig gerne, wenn er mal kommt, ja, spätestens alle vier Jahre. Ich hoffe, dass wir dich da dieses Jahr sehen und drücken jetzt die Daumen und dann natürlich auch vom Fernseher. Und vielen Dank, dass du da warst und uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast.
Ja, danke auch.
Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Mir auch. Danke. Bis dann. Mach's gut.
Danke.
Ciao.
Ciao.